Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass es nichts gab, was euch aufgehalten hat, heute Morgen hier hinzukommen. Gründe dafür hätte es ja bestimmt viele gegeben. Vielleicht ist es gestern Abend spät geworden und ihr seid noch ein bisschen müde. Ein schöner Spaziergang bei der Sonne. Heute Morgen haben wir sie noch. Wer weiß, wie es heute Nachmittag aussieht. Ihr hättet vielleicht andere Einladungen gehabt, wie auch immer. Aber ihr seid hier. Und darüber freue ich mich, weil es wäre für mich nämlich sehr schade gewesen, wenn keiner da gewesen wäre. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Wenn ich hier vorne stehe und keiner ist da. Arne und ich, wir beide hier und Anbetungsteam. Leila hat sich Mühe gegeben. Dankeschön für das Eingangsstück. Die Technik hat sich vorbereitet. Alle da und ihr wärt nicht da. Aber nicht nur das, sondern ich brauche euch heute. Und zwar, ihr werdet es merken nachher, ihr seid eingebunden in den Gottesdienst. Ihr müsst nicht nur sitzen, ihr müsst mitmachen. Und da frage ich einfach mal, jetzt schon mal, ist heute jemand zum ersten Mal da? Nicht, dann sind wir ja wirklich, doch, da richtig hoch. Herzlich willkommen erstmal. Schön, genau. Also das, was ich heute mache, für dich, für Sie, ganz persönlich als Erklärung, die anderen ist das gar nicht so wichtig, passiert nicht immer so. Ja? Bei den Dingen dürfen Sie mitmachen, wie Sie möchten. Wenn ja, ist schön, wenn nicht, ist auch gut, ist alles okay, einfach zuhören, aufpassen. So, jetzt sind die anderen natürlich ganz aufgeregt und ganz spannend, was kommen wird, aber dazu nachher. Ich bete zum Anfang mit uns. Und bitte die jetzt noch reinkommen, sich auch einen Platz zu suchen. Und die anderen dürfen ruhig schon aufstehen, genau, zum Gebet. Vater, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du uns ja in dieser Gemeinschaft zusammengestellt hast und ja, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir von diesem Vormittag profitieren können. Weil du sagst, ich bin für euch da, ich habe Gedanken des Friedens, ich habe ja das Beste für euch vor und halte das Beste für euch bereit. Ich wünsche mir, Herr, dass wir das erfahren. Und damit uns nichts hindern kann, bitte ich dich, all das, was jetzt in unseren Gedanken noch ist, einfach wegzutun, uns freizumachen für das, was du sagen möchtest. Lass uns dich erfahren und ja, dafür bitte ich um deinen Segen. Amen. Ihr dürft euch setzen, das tut ihr schon, und ihr dürft ganz entspannt sein, jetzt noch, denn ich habe ein paar Fragen. Und die möchte ich einfach so in den Raum stellen und euch bitten, weil wir ja so wirklich ganz unter uns sind, die möglichst ehrlich mal zu beantworten. Ihr kennt die Situation, oder die meisten wenigstens von euch, ihr sitzt im Auto, seid unterwegs, steht vielleicht an der roten Ampel neben euch oder manchmal kann man das auch beobachten vor euch, sitzt jemand leicht runtergebeugt mit dem Kopf, macht irgendetwas und kriegt nicht mit, dass es rot ist, dass es grün wird und er spielt an seinem Smartphone rum oder eine WhatsApp oder noch schnell eine SMS schreiben oder wie auch immer. Ich kenne meine Reaktion, frage mal euch, eure Reaktion, ärgert euch das? Seid ihr so richtig sauer manchmal, dass es so ist? Habt ihr das schon mal beobachtet? Einfach mal so mit Handzeichen, nicht nur nicken, dann können das alle so sehen. Kennt ihr die Situation und seid ihr manchmal so richtig ärgerlich auch darüber? Oh, wenig Autofahrer, oder? oder ihr seid alle tiefenentspannt, auch gut. Aber vielleicht habe ich für euch eine andere Frage. Für Sportler, ich als Fußballer, Ballsport, vielleicht noch einfacher. Kennt die Situation? Ihr sitzt vorm Fernseher, guckt Dortmund gegen Porto. Der Reus steht 5 Meter vor dem Tor und kriegt den Ball nicht rein. Er geht unter der Latte, der Aubameyang kommt an. Der nächste Schuss, er kriegt den auch nicht rein. Und doch haben sie viel Glück. dass der Ball irgendwie im Tor landet. Kommt nicht auf das Tor drauf an. Aber der Ball hätte auch übers Tor gehen können. Kennt ihr die Situation, wo ihr vor dem Fernseher sitzt, Fußball guckt, Handball guckt, irgendwie was anderes, von mir aus auch Golf? Ja, da kann man mit dem Ball auch aus kürzester Entfernung neben das Loch spielen. Und ihr sagt, was ein Blödmann, den muss er doch reinmachen. Wie kann man aus solch einer Entfernung daneben schießen, daneben putten oder wie auch immer? Habt ihr euch schon mal so richtig darüber geärgert und gedacht, was macht der eigentlich? Vielleicht mal die Hände hoch, wer das kennt? Werden vielleicht ein paar mehr schon. Gut, ich muss ein bisschen persönlicher werden. Sonst kommt ihr gar nicht so auf Touren. Ihr kennt es sicherlich. Ihr wurdet schon mal angelogen. Für euch ganz klare Kiste, das war eine Lüge, warum auch immer. Wie war eure Reaktion? Sauer, enttäuscht, wütend? Ihr habt demjenigen, der euch angelogen hat, irgendwas so an den Hals gewünscht. Kennt ihr die Situation? Hände hoch. Traut euch, wir sind unter uns. Ihr müsst mich jetzt nicht anlügen, ne? Also lasst die Hände unten, wenn es nicht so ist. Aber auch die Situation, glaube ich, kennen mehr oder weniger alle. Eine Frage noch, ist die letzte. Ihr seid verabredet. Euer Besuch kommt einfach so eine Stunde später. Ihr habt alles vorbereitet und wartet eigentlich darauf, weil euer Zeitplan auch nicht der allerlängste ist. Wie ist eure Reaktion? Nächstes Mal mache ich das auch so. Komme ich einfach auch später. Ich nehme es nicht so genau. Oder warum kann der nicht früher kommen? Ewig kommt er zu spät. Ihr seid so richtig ärgerlich. Bekannt die Situation? Ja, doch, sind auch welche dabei, die das kennen. Ich lasse diese Fragen einfach im Raum stehen. Wir kommen im Laufe des Gottesdienstes nochmal daraufhin zurück. Wir singen jetzt das erste gemeinsame Lied, bahnt unseren Gott, einen Weg unseren Gott. So ist die Formulierung. Bahnt einen Weg unseren Gott. Wir singen zusammen. Thank you. nochmal fragen. Kennt ihr die Situation? Ihr sitzt im Auto und ihr kriegt den Impuls, habe ich ganz vergessen. Ich muss doch noch eben meiner Frau sagen, wie auch immer. Wie funktioniert das? Eben über WhatsApp eine Nachricht. Ihr werdet plötzlich herausgerissen durch das blöde Hupen hinter euch. Wer kennt die Situation? Wir wollten ehrlich sein. Ich weiß nicht, wer Fußball spielt, wer Golf spielt, Handball spielt, Ballsportarten. Und ihr steht vor dem Tor, braucht den Fuß nur noch hinhalten. Es gibt tausend Gründe, der unebene Platz und wie auch immer, auf dem Kunstrasen ist das weniger so. Und anstatt ins Tor geht der Ball daneben, da drüber, irgendwo hin, aber nicht dahin, wo ihr ihn eigentlich hinhaben wollt. Kennt jemand die Situation? Es ist passiert. Aus irgendeinem Grunde, den nur ihr kennt, habt ihr nicht ganz die Wahrheit gesagt. Ich drücke es jetzt hier vorsichtig aus. Kennt ihr die Situation? Lasst die Finger unten. Ihr habt einen Termin. Ganz, ganz wichtige Gründe sprechen dafür, dass ihr nicht pünktlich sein könnt. Kennt ihr die Situation? Ihr seid zu spät gekommen? Auch das ist bekannt. Es geht mir gar nicht um eure Antworten. Es geht mir vielmehr darum, dieses Prinzip meiner Fragen zu erkennen, worum es geht. Wie schnell ist es, dass ich das, was ich bei einem anderen verurteile, mir selber ja eigentlich auch immer wieder überall und zu jeder Zeit passieren kann? Ich habe Beispiele genommen, ganz bewusst, die mir passieren. Ganz kurz nur, am Dienstag mit der TO Fußball gespielt. Mich hat es aufgeregt, dass die jungen Leute alles Mögliche am Ball gekonnt haben, aber den Ball nicht abgespielt haben. Habe sie darauf hingewiesen, hat auch funktioniert. Beim Anstoß spielt er mir sofort den Ball zu. Was mache ich? Spiele dem Gegner den Ball in die Füße. Genau das wollte ich nicht. Hat mir ein gutes Beispiel gegeben. Aber um dieses Prinzip geht es. Wie verhalte ich mich? Wo werde ich schuldig einem anderen gegenüber? Das, was ich zum Maßstab mache, mit dem werde ich verurteilt. Um dieses Thema und wie ich damit umgehe, geht es heute in der Predigt. Der Arne hat mir diesmal sehr spät das Thema geschickt. Na, das ist nicht so schlimm. Macht die Sache spannend. Für mich, aber auch für euch. Weil ihr habt es vielleicht gelesen. Umkehr, umgekehrt. Und Arnes Aufgabe ist es nachher, euch das zu erklären, was es damit auf sich hat. Ich bin echt gespannt. Ich kenne das Konzept. Aber ich bin auf die Worte gespannt und ja, ich wünsche mir einfach, dass wir uns selber darin erkennen und dass wir für uns ganz persönlich auch Schritte da ableiten. Wir singen jetzt ein Lied, bevor wir auf die Predigt hören und sammeln dabei die Kollekte ein. Thank you.
umgekehrt. So die Überschrift, über die ich so lange nachdachte. Weil zu dem Predigtext, der mich sehr angesprochen hat, ich doch eine Überschrift wählen wollte, die auch ein bisschen neugierig macht, gleichzeitig aber auch das ausdrückt, worum es mir in dieser Predigt eigentlich im Wesentlichen geht. Zunächst lese ich aber mal den Text, den habt ihr in Händen, aus Römer 2. Ich lese die Verse 1 bis 5 und 11 bis 16. Diesen Brief hat der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben, eine Gemeinde, in der Menschen zu Hause waren, die Glauben an Jesus Christus gefunden hatten. Es waren Judenchristen, also Menschen, die vom Ursprung her jüdisch dachten, empfanden, glaubten und dann sich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hatten. Und es gab dort Heidenchristen, also Menschen aus den anderen Nationen, die ebenfalls aus ihrer Religion oder ihrem Hintergrund heraus einen Weg zu Jesus gefunden hatten. Diese Menschen spricht Paulus an und vermittelt ihnen das Evangelium. Und wir predigen hier in der Gemeinde den Römerbrief. Wir haben vor einigen Wochen, 3-4 Wochen damit begonnen und heute sind wir im Kapitel 2. Aber auch du, Mensch, schreibt da der Apostel Paulus, der du dieses Treiben missbilligst, das ist das Treiben, auf das ich nachher noch einmal eingehen werde, vom letzten Sonntag, mein Kollege Rolf Syrus hatte darüber gesprochen, der du dieses Treiben missbilligst, du hast keine Entschuldigung. Wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du damit dir selbst das Urteil, denn du handelst genauso wie sie. Wir wissen, über die Menschen, die all dies Böse tun, wird Gott ein unbestechliches Gericht halten. Wie wollt ihr da der Strafe entgehen, wo ihr doch genau das tut, was ihr an den anderen verurteilt? Missachtet ihr die große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat? Seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr führen, bewegen will? Aber ihr kommt nicht zur Einsicht und wollt euch nicht ändern. Damit häuft ihr ständig noch mehr Schuld auf und bereitet euch selbst das Verderben, das am Tag der Abrechnung über euch hereinbricht, an dem Tag, an dem Gott sich als Richter offenbart und ein gerechtes Gericht hält. Denn Gott ist ein unparteiischer Richter. Da sind die einen, die das Gesetz Gottes nicht kennen. Wenn sie Unrecht tun, werden sie auch ohne dieses Gesetz verloren gehen. Und da sind die anderen, denen Gott sein Gesetz schriftlich gegeben hat. Wenn sie Unrecht tun, werden sie aufgrund eben dieses Gesetzes verurteilt werden. Denn es genügt nicht, das Gesetz zu hören, um vor Gott als gerecht bestehen zu können. Nur wer auch tut, was das Gesetz verlangt, wird bei Gott Anerkennung finden. Auch wenn die anderen Völker das Gesetz Gottes nicht haben, gibt es unter ihnen doch Menschen, die aus natürlichem Empfinden heraus tun, was das Gesetz verlangt. Ohne das Gesetz zu kennen, also gemeint ist das jüdische Gesetz des Alten Testamentes, ohne das Gesetz zu kennen, tragen sie es also in sich selbst. Ihr Verhalten beweist, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind und das zeigt, dass sie auch an der Stimme ihres Gewissens und an den Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch verteidigen. Dies alles kommt ans Licht, wenn Gott durch Jesus Christus Gericht halten und das Innerste der Menschen aufdecken wird, so bezeugt es die gute Nachricht, die mir anvertraut ist. Der Römerbrief versucht, das ist das Anliegen des Apostel Paulus, den Glauben ganz grundsätzlich zu erläutern und zu erklären. Den Glauben vom Ursprung der Geschichte Jesu her bis zu den Auswirkungen, die der Glaube an Jesus Christus in unserem Leben hat. Und dabei spielt das Gericht Gottes, also der Wille Gottes, der uns etwa in den 10 Geboten vermittelt und überliefert ist, eine ganz entscheidende Rolle. Und die jüdische Gemeinde, die Judenchristen, waren mit diesem Wort Gottes, mit dem jüdischen Gesetz vertraut. Und ich sagte, sie fanden zum Glauben an Jesus Christus. Und da waren die Heiden, also etwa die Griechen oder die römischen Bevölkerungsanteile, die mit dem Alten Testament dieses Buch vielleicht gar nicht kannten und die darin geschilderten und niedergeschriebenen Gebote Gottes ebenfalls nicht kannten. Und so spricht Paulus in diesem Predigttext diese beiden Personengruppen an. Wohlgemerkt Menschen, die bereits in der Gemeinde Jesu sind, die er ihnen aber auch vermitteln möchte, wie sie mit Menschen, die den Glauben an Jesus nicht haben, reden können. Das ist für uns als Gemeinde hier in Dortmund ja auch ein ganz wichtiges Thema, weil wir Glauben an Jesus Christus haben, aber es auch darum geht, diesen Glauben weiterzugeben, weshalb wir uns ja auf die Fahnen geschrieben haben, liebevoll leben, offene Gemeinde sein. Paulus hat beschrieben in dem ersten Kapitel, dass die Menschen anhand der Schöpfung erkennen können, dass es eine wunderbare Schöpfung ist und daran auch andocken können, um zu finden, dass es einen Schöpfer gibt. Und weil dem so ist, weil Gott diese Welt geschaffen hat und uns in dieser Welt sehr viel Gutes begegnet, gilt es, diesem Gott zu danken, ihn anzubeten, ihn zu ehren. Diesen Dank, diese Anbetung verweigern sehr viele Menschen Gott. Ein zweiter Gedanke, den Paulus ausführt, ist, neben dem, was ihr normal in der Schöpfung an Gottes Kraft erkennen könnt, kann jeder in sein Leben hineinschauen und er führt also einen Nachweis der persönlichen Schuld im Leben eines jeden Menschen. Und auf diesen zweiten Aspekt geht er hier im Kapitel 2 noch einmal wesentlich deutlicher, klarer ein. Und dabei ist festzustellen, dass das Gericht Gottes nicht vom Himmel fällt. Und das ist vielleicht für manche von euch eine Überraschung. Aber wenn ich jetzt auch mal fragen würde, wer kennt das? Du hast irgendwas gemacht, auf jeden Fall, wenn du religiös orientiert bist, kann dir das passieren. Und angenommen, du haust dir mit dem Hammer auf den Daumen und vorher hast du noch sowas ganz Ekliges über irgendeinen Menschen gedacht und dann passiert sowas und schon denkst du, genau, Strafe Gottes. Ha, sofort und gleich und immer bar ausgezahlt. Viele Menschen tragen diese Vorstellung von Gott in ihrem Herzen. Gott zahlt immer bar aus, die Strafe folgt der Tat auf den Fuß. Und ganz dick kommt es am Ende des Lebens, da kommt das göttliche Gericht. Und tatsächlich, dies beschreibt Paulus so, dass am Ende unseres Lebens ein Gericht Gottes uns bevorsteht, in das alle Menschen einbezogen werden. Er macht aber auch so deutlich, dass das Gericht Gottes nicht vom Himmel fällt. Strafe ist, wenn die Bibel davon spricht, eine Erfahrung, eine Rückkopplung quasi unserer Schuld. In den Versen zuvor heißt es, Gott hat die Menschen dahingegeben. Er hat uns unserem eigenen Tun und Lassen und auch unserer eigenen Schuld dahingegeben, überlassen. Also Sünde fällt auf uns zurück, sucht uns heim. Oder einfacher formuliert, wir tragen die Konsequenzen unseres falschen Handelns. Und dadurch verlieren wir die Beziehung mit Gott, verlieren wir die Nähe zu ihm, verlieren wir den Kontakt, der sich etwa in Gebet, in Anbetung und Dank ausdrückt. Und gleichzeitig erleben wir vielfach eine Gewissensnot. Davon handelt unser Text, überraschend oder auch nicht, sagt er, auch Menschen, die keinen Glauben an Jesus Christus haben, die nicht religiös orientiert sind, haben durchaus ein Gewissen. Und wie verhält sich das, was unser Gewissen uns sagt, anklagend oder verteidigend sagt, wie verhält sich das zu dem Gericht Gottes am Ende der Zeit? Davon will Paulus uns und darüber will er uns etwas sagen. Und da knüpft er an bei den Judenchristen in Rom, die sich nämlich ausgerechnet hatten, sie hätten so etwas wie eine privilegierte Partnerschaft. Also das ist das, was wir dem türkischen Volk seit langem versprechen. Also nicht so richtig EU, aber privilegierte Partnerschaft. Das war lange Zeit die Rede. Und was man darunter so verstehen kann, Weiß keiner so genau. Die Juden jedenfalls glaubten, sie leben in einer privilegierten Partnerschaft derart, weil sie ja das Gesetz Gottes hatten. Sie kannten die Gebote Gottes aus dem Alten Testament und darin fühlten sie sich ganz sicher. Das rechneten sie sich als ein Privileg zu und damit kamen sie in gewisser Weise über den anderen Christen und vor allem über den Menschen, die keinen christlichen Glauben hatten, zu stehen. Im letzten Gottesdienst, in der letzten Predigt, mein Kollege Rolf Syrus da auf einen wichtigen Punkt eingegangen. Rolf hatte uns die Verse vorgelesen, die in der Regel beschrieben werden, wenn wir so die Bibel lesen, als die Thematik Umgang mit Homosexuellen. Und ich gehe kurz noch einmal darauf ein, weil die Gedankenbrücke von Kapitel 1 zu Kapitel 2 an der Stelle wichtig ist. Paulus lockt, so hat es uns Rolf erklärt, quasi durch seine Argumentation im Römerbrief, lockt die Juden auf ein Feld, wo sie glaubten, sich eines Vorzugs ganz sicher zu sein. Und dieser Vorzug bestand in Folgendem. Es gab damals das, was wir heute als Homosexualität beschreiben und was für sehr viele Christen nun etwas ganz gravierend Wichtiges ist, ein Thema, über das wir auf jeden Fall miteinander sprechen müssten. Paulus greift dieses Thema auf und wenn wir den Text uns genau anschauen, wird auch deutlich, das, was da beschrieben ist, ist nicht die Form von Homosexualität, die heute in der politischen Diskussion zur Debatte steht. Sondern hier sind Menschen der Oberschicht, und das wiederhole ich jetzt kurz, die es letzten Sonntag nicht gehört haben, Menschen der Oberschicht, die sich junge Männer holten und den natürlichen Umgang, also den mit ihren Frauen beziehungsweise mit ihren Partnern verließen, um mit diesen jungen Männern Unzucht zu treiben. Das Gleiche finden wir 1. Korinther 6, 9 und 1. Timotheus 1, 10. Und diese Menschen werden dort als Knabenschänder beschrieben. Hier geht es also um eine sexuelle Gewaltpraxis, um eine Praxis sexueller Ausbeutung. Die wird beklagt, die wird angesprochen und da sind nun die Juden in der Gemeinde sich ganz sicher und viele von uns werden das teilen und sagen, na das geht ja nun gar nicht mit den Schwulen und Lesben. Wie gesagt, ich glaube, das muss man stärker differenzieren, ob wir es hier in diesem Text mit genau dem zu tun haben, was wir heute unter schwul und lesbisch verstehen. Auf jeden Fall ist es ein brisantes Thema, auch in unseren Gemeinden. Es erinnert mich an Richter 12, Vers 6. In Richter 12, Vers 6, Altes Testament, wird erzählt, wie die Männer von Gilead am Jordan stehen und die Männer und Menschen, die Flüchtlinge aus den Ephraimiten, den Jordan, überqueren wollten. Und die Gileaditen, die verwehrten ihnen das. Und sie hatten eine ganz einfache Methode dazu. Sie fragten die Leute, also die Flüchtlinge, die da kamen, und sagten, sage das Wort Schibboleth. Und das ist heute sprichwörtlich geworden. Dieses Wort Schibboleth ist also ein Synonym für ein entscheidendes Ausschließungskriterium. Und wenn die Leute dann aus Ephraim nicht Schibboleth sagen könnten, weil das war sowas wie bei uns die, ja, Hessen, sind hier irgendwelche Hessen, ich will keinen beleidigen. Also, oder Bayern oder könnten auch Kölner sein, ich bin Kölner. Also die kriegen das nicht so richtig hin, dieses SCH auszusprechen, die sagten dann immer Schibboleth. Und damit war geklärt, du bist falsch, denn du kannst Schibboleth nicht richtig aussprechen. Und das bedeutete damals für diese Menschen, für diese Flüchtlinge, so wird es da beschrieben, dass sie getötet wurden. Und mir scheint, dass heute in der Gesellschaft dieses Thema Homosexualität sehr stark in den Vordergrund rückt. Es wird quasi zum Schibboleth, zum alles entscheidenden Merkmal, um zu sagen, du bist ein Christ, du bist es nicht, du bist richtig, du bist falsch, du gehörst dazu oder nicht. Wenn wir in die Geschichte schauen, die jüngere Geschichte, dann haben wir ganz ähnliche Reflexe gesehen, dass die Gemeinde Jesu immer reagierte auf gesellschaftliche Themen. Als das Thema und die Möglichkeit der Antibabypille aufkam, da war das Thema vorehelicher Geschlechtsverkehr und Sexualität ganz virulent. Ist es heute teilweise immer noch, aber da kam es auf. Dann gab es die Reform des Paragraphen 218 und dann war das Schibboleth, Abtreibung, ja oder nein. Und jetzt leben wir in einem veränderten Familienbild, in einer veränderten Gesellschaft und dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir leben natürlich auch in einer stark sexualisierten Welt und die gesellschaftliche Thematik, auch vielfach sehr ungut vorgebrachte Thematik der Homosexualität, darauf springen wir heute an und sagen, das geht nun gar nicht. Interessant ist, dass in diesem Kapitel 1 der Paulus sagt, dieses Thema ist euch ganz entscheidend wichtig. Es gibt aber neben diesem Thema auch noch ganz andere Themen und die beschreibt Paulus in einem Atemzug. Nämlich er sagt, da gibt es Geiz und da gibt es Habgier, da gibt es Neid, da gibt es Zorn, da gibt es Verachtung der Armen. Und er zählt solche Kataloge auf, viele dieser Begriffe oder dieser Umstände, Hartherzigkeit. Und das tut er in den anderen Stellen, Timotheusbrief, im Korintherbrief auch, um deutlich zu machen, das eine mag euer Schibboleth sein, aber das andere, das wird übersehen. Und das finde ich tatsächlich in der Gemeinde wieder. Über Habgier, über Geiz wird in Gemeinde Jesu wenig gesprochen und auch die Gesellschaft wird darüber wenig kritisiert. Strammer Kapitalismus, der zur Armut ganzer Völker und Völkerschichten führt. Kaum, dass sich da irgendjemand mal darüber ereifert. Auf jeden Fall sind es selben evangelikale Gemeinden, die das tun. Wobei doch Jesus viel mehr über soziale Ungerechtigkeit, über Arm und Reich gesprochen hat, als über Homosexualität. Denn das hat Jesus nicht ein einziges Mal getan. Und dennoch ist dieses Thema so gewaltig wichtig für uns oftmals geworden. Warum hat Jesus nicht über die Homosexuellen gesprochen? Ich habe dazu eine Theorie. Gab es damals keine Schwulen, keinen Lesben? Unwahrscheinlich. Etwa 3% der Frauen der Bevölkerung, der weiblichen Bevölkerung sind Lesben und etwa 5% der Männer. Gab es die damals nicht zur Zeit Jesu? Doch ganz bestimmt gab es die. Aber warum hat Jesus sie nicht angesprochen? Warum ist uns das nicht überliefert, wenn das doch so wichtig ist, so ein Schibboleth? Warum spricht Jesus so viel von Ehescheidung, von Betrug, von Lüge, von Neid, von Habgier, von sozialer Ungerechtigkeit, immer wieder? Nun, ich glaube, der Grund ist einfach. Jesus war nicht daran gelegen, einzelne Menschen, vor allem eine Minderheit, ins Zentrum der Anklage zu stellen. Und deswegen fokussiert sich Jesus niemals auf Randgruppen in dem, was er an sozialethisch-kritischen Dingen zu sagen hat. In dem Gleichnis oder in der Geschichte von dem ersten Stein, der auf die Ehebrecherin fliegt, wird das deutlich, was Paulus uns hier noch einmal sagt. Nämlich, diese Punkte und viele andere sind vor Gott genauso verwerflich, das eine wie das andere. Und wenn das ist und weil das so ist, geht es für uns um Folgendes. Es gibt diesen für die damaligen Leser fast für undenkbar gehaltenen Gleichstellungsparagraphen. Und der steht eben in unserem ersten Vers: Aber auch du Mensch, der du dieses Treiben missbilligst, du hast keine Entschuldigung. Wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du damit dir selbst das Urteil, denn du handelst genauso wie sie. Wir sind also alle in diesen Kreis mit hineingenommen. Hier gibt es nicht die Fokussierung auf irgendeine spezielle Randgruppen oder Einzelne, sondern was Paulus sagen will, erkenne dich doch selbst im Verhalten deines Nächsten. Und das, dieser Gleichstellungsparagraph, wie ich es genannt habe, diese in Gleich, in Einsetzung, die hat damals die Judenchristen in der römischen Gemeinde absolut schockiert. Weil sie Paulus ihnen ihr Privileg wegnimmt. Er sagt ihnen, es geht nicht darum, dass ihr das Gesetz habt und ihr habt es auch schriftlich, sondern es geht darum, dem Gesetz Folge zu leisten, nicht nur zu hören, sondern zu tun. Das ist das Entscheidende. Mit anderen Worten, ich male mein Bild weiter. Das bist du, das bin ich und wir alle sind auf dem Weg zum Gericht Gottes. Das macht Paulus deutlich. Und deswegen ist das, was wir zu bedenken haben, kein Minderheitenthema, sondern es ist notwendig, uns selber als Christen oder als solche, die Christen vielleicht werden möchten, zu unterrichten und zu unterweisen, wie es um uns steht. Und da sagt der Paulus, Gott macht überhaupt keinen Unterschied. Er richtet ohne Ansehen der Person. Und er sagt, und das mag uns überraschen, Vers 15, auch die Nichtchristen verfügen über ein waches Gewissen. Ihr Verhalten beweist, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Und das zeigt sie auch, und das zeigt sich auch an der Stimme ihres Gewissens und an den Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder verteidigen. Ich finde das total spannend. Weil der Paulus hier sagt, es gibt Menschen unter uns in unserer Stadt, die keine Christen sind, vielleicht einer anderen Religion angehören oder auch überhaupt keiner Religion angehören, die dennoch ein Gewissen in sich tragen, das dem Gebot Gottes entspricht, dieser Forderung des Gesetzes. Sie tragen es in sich. Und deswegen macht Gott keinen Unterschied. Auch Nichtchristen verfügen über ein waches Gewissen. Und mir ist das deswegen so wichtig, weil wir uns ja als Gemeinde fragen, wie weit können wir uns denn öffnen für die Welt, für die Menschen draußen, offene Gemeinde leben? Und da sagt uns Paulus ganz mutig, ja, auch diese Menschen draußen haben durchaus ein Gewissen und viele von ihnen leben ethisch korrekt, vorbildlich. Aus natürlichem Empfinden heraus tun sie, was das Gesetz verlangt, Vers 14. Ohne das Gesetz zu kennen, tragen sie es also in sich selbst. Ich finde das eine ganz wesentliche Botschaft für uns als Gemeinde. Das zeigt uns nämlich, dass wir zusammen mit diesen Menschen eine Strecke wegs gehen können. Und offene Gemeinde bedeutet, dass wir uns nicht über Menschen stellen und sagen, wir haben aber die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern dass wir den anderen in seinem Gewissen ebenfalls respektieren. Und dass uns in dem Respekt, in der Begegnung mit anderen Menschen genau das gegenwärtig und vor Augen ist, was uns Tom eben in seinen Beispielen erklärt hat. Das war ja schon frappierend, ne? In der ersten Runde fühlten wir uns noch relativ sicher, aber bei der zweiten, also da war es dann aus. Der Glaube, ihr Lieben, wird nicht dadurch überzeugender, dass wir andere Menschen schlecht machen, ihnen ein Gewissen absprechen oder ein ethisches Urteilsvermögen. Auch Nichtchristen verfügen über ein Gewissen, sagt Paulus. Und an der Stimme ihres Gewissens und an den Gedanken, Damit gehen sie so um, dass sie sich gegenseitig anklagen oder auch verteidigen. Also verteidigende Gedanken, das kennen wir wahrscheinlich in uns auch. Dass du den Eindruck hast, ich stehe, ich habe einen, möglicherweise einen Fehler gemacht, aber dann kommt ein anderer Gedanke in deinen Kopf und der sagt, na, schau das doch nochmal von der anderen Seite an. Heute spricht man da so vom inneren Team, das da in uns agiert miteinander. Und tatsächlich kennen wir dieses Verteidigen. Und ich finde es schön, dass es hier beschrieben wird, denn dein Gewissen darf dich durchaus auch mal verteidigen. Für dich eintreten. Wenn wir sagen, so schlecht sind die anderen Menschen nicht, dann bist du es auch nicht. Mir liegt daran, dass wir als Christen auch das Wertvolle in unserem Leben respektieren. Dass du dich nicht selber niedermachst und schlecht machst über Gebühr. Unser Gewissen, unsere Gedanken klagen uns an, aber sie verteidigen uns auch. Und das andere, das Anklagen und Verklagen unseres Gewissens, das, glaube ich, ist für manche Menschen, die keinen Glauben an Jesus gefunden haben, ein Problem. Vielleicht sagst du, na, es wäre doch viel besser, ich hätte dieses Gewissen nicht, ich hätte nicht diese Gabe Gottes empfangen, meines Gewissens. Denn es wäre doch eigentlich ganz praktisch, wenn es Gott überhaupt nicht gäbe. Denn erstens würde sich die Welt dann ja wahrscheinlich auch nicht sehr verändert zeigen, denn so toll ist sie ja nicht. Es gibt zwar Gott, sagst du Christ, aber die Welt sieht ja nicht danach aus, dass es ihn gibt. Und würde es ihn also nicht geben, sähe diese Welt wahrscheinlich auch nicht schlimmer aus, als sie jetzt ist. Deswegen wäre es ja eigentlich ganz günstig, es gäbe überhaupt keinen Gott. Das ist also ein Weg, sich dem verklagenden Gewissen quasi zu entziehen. Ein anderes Argument ist, nun, wenn es so ist, dass wir alle dem Gericht entgegengehen, was ich hier oben hingemalt hatte, wenn das wahr ist, was die Bibel hier sagt und wir alle Menschen auf dem Weg in das Gericht Gottes sind, wo ein jeder sein Urteil empfangen wird, dann wäre es ja eigentlich gut, es gäbe keinen Gott, denn dann gäbe es auch kein Gericht. Dann hätten wir ja nichts zu befürchten. Dann wäre also mit dem Tod einfach alles aus und dann ist eben aus. Aber vermissen würde ich da ja nichts. Denn es ging ja nicht weiter. Also, wenn es Gott nicht gibt, wäre das eigentlich von Vorteil. Nämlich, wenn es nach dem Tod nicht mit dem Leben weitergeht, dann brauche ich jetzt auch keine Angst haben vor dem Tod, dem Sterben und dem, was dann kommt. Und sagen dann, ihr Christen sagt dann, ja, aber ihr hättet dann ja auch nicht die Herrlichkeit und das wunderbare Leben mit Gott, Vater im Himmel. Stimmt, nur der Nichtchrist argumentiert wahrscheinlich du vielleicht auch und sagst, ja, aber wenn alles mit dem Tod aus ist, werde ich diesen Mangel ja gar nicht empfinden. Dann kann ich also nichts vermissen, es ist einfach nicht da. Ihr merkt, so doof ist das auch nicht. Es kommt einfach sehr darauf an, auf welcher Grundlage wir stehen. Die dritte Beobachtung, die ich im Gespräch mit nicht glaubenden Menschen mache, ist, dass sie sagen, ich mache mir überhaupt kein Gewissen. Mensch, mach dir nicht so einen Kopf. Alles wird gut. Lass jon, das sagen die Kölner. Ich finde das manchmal richtig sympathisch. Aber nicht immer. Also nicht immer. Nämlich dann nicht, wenn das Gewissen macht dir keinen Kopf so sehr, wenn das dann doch mehr wie eine Verdrängung wirkt. Und das macht Menschen krank, wenn wir Schuld, um die wir wissen, weil Gott uns ein Gewissen gegeben hat, wenn wir das quasi verdrängen aus unserem Leben heraus, wenn wir sagen, mach dir nicht so einen Kopf da drum, hast zwar gestohlen, hast betrogen, hast dies und das gelogen, keine Ahnung, was du gemacht hast. Was neidisch, gierig, könnten das ja alles aufzählen, was in diesem Text in der Bibel steht. Mach dir darum nicht so einen Kopf, verdräng es einfach, schieb es weg. Dann ist es aber so, was ich eingangs sagte, die Sünde fällt doch auf uns zurück, wenn ihr euch erinnert. Gottes Gericht fällt nicht vom Himmel, sondern sie fällt uns, sie folgt uns im Leben nach. Sie macht uns krank, sie macht uns fertig. Das Gewissen verklagt uns und du weißt nicht, wohin damit. Und so ist für mich als Christ nicht die Lösung zu sagen, na vergiss das mit dem Gericht. Sondern das Gericht Gottes kommt. Aber wenn wir Glauben haben und auch heute schon im Leben, kann uns und darf uns unser Gewissen nicht verklagen. Und zwar deswegen nicht, weil wir nicht nur auf dem Weg zum Gericht Gottes sind, sondern die Einladung Gottes an dich ist die Einladung zum Kreuz Jesu. Das ist der Weg, auf den uns Gott ruft. Das ist der Weg, zu dem uns Paulus mit seiner Argumentation führen will. Wir sitzen allesamt im selben Boot. Wir werden alle ein absolut gerechtes Urteil Gottes empfangen, genauso wie wir es getan haben. Es war gut oder es war böse. Und deswegen ist das absolut nicht egal, was wir tun. Sondern es kommt darauf an, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern Täter. Aber das Gericht Gottes, das uns erwartet, ist nicht alles, sondern wir sind offen. Das soll hier mein schönes Dreieck bezeichnen. Wir sind offen für die Begegnung mit Jesus Christus. Diese Tür steht dir offen und das steht in dem ersten Vers. Auch du Mensch, der du dieses Treiben missbilligst, hast keine Entschuldigung, wenn du solche Leute verurteilst. Sprichst du dir damit selbst das Urteil, denn du handelst genau so. Das heißt mit anderen Worten, Ende der Durchsage. Wenn uns alle das gleiche Gericht trifft, dann marschieren wir alle durch ab ins Gericht Gottes und da gehen wir unter. Aber in dem Vers 4 wird jetzt gesagt, missachtest du die große Güte, die Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat, seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Das ist dieses offene Dreieck. Siehst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr ruft? Nicht die Drohung eines Gerichts und der Verdammnis oder dergleichen, sondern der Hinweis auf das Kreuz. Das ist die Güte Gottes, von der wir schon hörten. Das ist Gottes Gerechtigkeit, seine Gemeinschaftstreue, seine Gerechtigkeit, die die Liebe ist und die Treue zu dir. Siehst du das nicht, dass er um dich wirbt, dass er dich verlockt? Und deswegen sortiere Gott nicht argumentativ aus deinem Denken, sondern lasse dich auf ihn ein, den Christus. Und das bringt mich zum letzten. Eins und eins sind eins. Alles ist eins, eins und eins ist eins. Mein letztes Kunstwerk. Das Gericht Gottes ist Horizont des Evangeliums und deswegen können wir diesen blauen Kreis nicht verleugnen, wenn wir Jesus Christus verkünden. Das ist das eine. Das andere ist das Evangelium von Jesus Christus, das wir auch nicht verheimlichen. Aber das eine und das andere gehört zusammen und macht nicht zwei unterschiedliche Dinge, sondern eins und eins ist eins. Nämlich in beidem zeigt sich Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit. In beidem zeigt sich, dass Gott uns ein gerechtes Urteil spricht, dass er aber unser Leben will. Mein grüner Pfeil, wie du offen bist für Jesus, so ist er offen auf dich hin. Er kommt dir in dein Leben entgegen. Er lockt dich heraus. Denn weißt du nicht, dass dich die Geduld, die Nachsicht, die Güte Gottes zur Umkehr bewegen will? Umkehr, umgekehrt heißt nicht nach dem Motto und dem Maß, mancher muss ganz viel umkehren und der andere nur ein wenig, sondern Umkehr, umgekehrt denken heißt, wir alle sind aufgerufen zur Umkehr, denn wir alle gehen auf das Gericht Gottes zu, indem wir nur durch Gottes Barmherzigkeit und Gnade bestehen werden. Nur dadurch, dass er uns freispricht in seinem Sohn. Und da ist nicht einer von uns, der mit dem Finger auf den anderen zeigen kann. Keiner, der da ein Schibboleth vom Zaun bricht und sagt, das ist es und das allein und das entscheidend. Sondern Jesus ruft dich ganz persönlich und fragt dich, kommst du zu mir oder verweigerst du mir den Glauben und die Anbetung? Amen.
Ja, wir laden euch auch ein, aufzustehen und das Gehörte während der Anbetungs- und Lobpreiszeit Revue passieren zu lassen und darüber nachzudenken.
Im Vers, dem Psalm 32 nach der neuen Genfer Übersetzung. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt, und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine große Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du Gott bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie nicht. Viele Schmerzen muss erleiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Ich möchte euch jetzt ein paar Minuten von diesem Gottesdienst schenken. Es können eure Minuten sein. Vielleicht nutzt ihr diese Zeit, wenn ihr das Gefühl habt, so wie Arne das vorhin gesagt hat, vor dem Kreuz zu stehen, zu bekennen, was euch vielleicht als Last auf euren Schultern liegt, was euch im Herzen quält. Ich werde das Gebet, die Stille nachher abschließen. Oder auch stehen bleiben. Danke, Vater, dass du alles hörst, was wir dir gesagt haben. Dass du jedes stille Gebet gehört hast. Dass du die Last kennst, die wir mit uns herumtragen. Danke, dass du uns versprochen hast, auch uns diese Last wegzunehmen, wenn wir sie dir bekennen. Und das dürfen wir erfahren. Und deswegen haben wir Perspektive. Danke, dass nicht alles so bleiben muss, wie es ist, sondern dass sich bei dir vieles verändern kann. Herr, deine Güte und Barmherzigkeit, die treibt uns um. Und so bitte ich dich, dass wir ja nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern zu Tätern werden. Lass uns das erfahren, was es bedeutet, wie es unser Leben verändert, wie es unsere Umgebung verändert. Danke, dass du erfahrbar bist und dass wir jubeln dürfen über das, was du tust. Amen. Thank you.
Shines through, I can feel the God.
Ja, auch das schönste Singen ist mal vorbei, findet ein Ende. Ich möchte noch auf einige Dinge hinweisen, die nicht ganz unwichtig sind. Und zwar, ihr habt sicherlich das Gottesdienst-Doppelblatt am Anfang bekommen. Ihr solltet es mit nach Hause nehmen, damit es euch daran erinnert, dass in dieser Gemeinde noch viel geschieht, viele Veranstaltungen sind, die ihr besuchen dürft, besuchen könnt, wozu ihr auf jeden Fall ganz herzlich eingeladen seid. Auf einige wenige möchte ich besonders hinweisen. Und zwar ist schon eine Mail auch rumgegangen. Und zwar geht es um die ökumenischen Passionsandachten. Da sind 3 Stück an der Zahl, am 3.3., am 16.3. und am 23.3. Und die finden jeweils an 3 verschiedenen Orten statt. Und am 3.3., na Quatsch, am 2.3., die erste ist hier in der FEG. Wir sind also Gastgeber. Und es wäre schön, wenn wir viele Leute haben, die hier sind, aus unserer Gemeinde. Weil wir wollen die Gäste ja auch empfangen und wir wollen eine schöne, eine gute Atmosphäre schaffen. Und von daher lade ich euch aus diesem Grunde schon ganz herzlich dazu ein. Um 19 Uhr am 2. März hier, die Predigt wird Pfarrer Dr. Klaus Korfmacher halten. Das ist der Leiter des Pastoralverbundes aus Dortmund-Mitte-Ost. Arne, kannst du mir helfen? 3/4 bis 1 Stunde, so maximal. Also es wäre wirklich schön und ich glaube auch der Rolf, der das mitverantwortet, hauptverantwortlich ist, würde sich sehr darüber freuen. Es gibt aber auch noch andere Veranstaltungen. Und zwar weiß ich nicht, was am 3.3. los ist, aber den haben sich wohl alle ausgesucht für Termine. Da ist erstmal für die Senioren der Seniorenbibelkreis, diesmal mit Abendmahl um 15 Uhr. Und um 19.30 Uhr ist die Atempause für Frauen. Da gibt es eine Frühlingstauschbörse. Ich weiß nicht, was da getauscht wird, der Frühling oder wer auch immer. Ich weiß es nicht, aber alle Frauen sind herzlich dazu eingeladen. Ich lasse mir davon berichten, wie das gewesen ist. Vielleicht führen wir sowas für Männer ein, tausche Bohrmaschine gegen Stichsäge oder ich weiß nicht. Dann haben wir, ich bin ja Fußballer, erwähnt es ja immer wieder, aktiv wie passiv, heißt es immer, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was heute Borussia spielt, ist gar nicht so wichtig. Bitte? Ich habe es noch nicht verstanden. Ach so, ja. Ich wollte ja böse Worte nicht in den Mund nehmen. Aber darüber lass uns jetzt nicht reden. Nach dem Gottesdienst ist vor dem Gottesdienst. Das bedeutet, ihr braucht nicht lange darauf zu warten. Ihr dürft quasi eigentlich schon hier bleiben, weil ab 16 Uhr ist unser etwas anderer Gottesdienst auch hier in diesem Saal. Es bietet sich an, einen Spaziergang zu machen, Leute, die man auf dem Wege trifft, einfach vielleicht mitzubringen oder den Nachbarn noch mal schnell, Mensch, wir machen einen Spaziergang und man landet zufällig hier bei Kaffee und Kuchen und hört dann noch ein gutes Wort und gute Musik. Das soll ja auch Sinn und Zweck sein, dass wir wirklich zu diesem Gottesdienst einladen. Ihr alle seid recht herzlich eingeladen. Und wenn ihr noch jemanden mitbringt, umso schöner. Ich freue mich, dass meine VIPs, die ich eingeladen habe, zugesagt haben. Ganz spannende Leute. Und von daher macht das einfach auch. Anna hat das vorhin schon so schön gesagt, vom Hörer zum Täter werden. Und von dem, was ihr selber mit Gott erlebt, auch wirklich zu erzählen und zu sprechen. Also ab 16 Uhr fangen wir mit Kaffee und Kuchen an. Und dann gibt es gute Musik, einen guten Input. Und dann gibt es noch ein bisschen was zum Verdauen. Nicht nur für den Kopf, auch für den Bauch. Also für alles ist gesorgt. Ihr seid recht herzlich eingeladen. Alles weitere Wichtige findet ihr auf dem Gottesdienstblatt. Und nehmt es mit und nehmt an den Veranstaltungen teil. Ich möchte euch einladen, wenn ihr wirklich vorhin das Gefühl gehabt habt, so vor dem Kreuz zu stehen. Und ihr habt gebetet. Ihr ringt vielleicht noch, wie auch immer, oder ihr möchtet einfach das, was euch am Herzen liegt, mit jemandem teilen. Ihr wisst, dass nach jedem Gottesdienst die Möglichkeit ist, das mit Mitarbeitern zu tun. Wir treffen uns immer von euch rechts, von mir links, an dieser Seite von der Bühne. Ihr dürft das wirklich wahrnehmen. Es ist ganz intim, es bleibt unter euch und dem Mitarbeiter, dem ihr euch vielleicht anvertraut. Es tut einfach nur gut, wirklich davon Gebrauch zu machen. Und ich lade euch wirklich dazu ein. Ich lade euch jetzt ein, aufzustehen. Ich möchte euch den Segen zusprechen. Und einen Vers mit auf den Weg geben oder beziehungsweise einen Satz, den ich gefunden habe in der Vorbereitung von diesem Gottesdienst. Und da habe ich gelesen: Niemals hat es einen Tag in eurem Leben gegeben, an dem Gott euch nicht geliebt hätte. Und niemals wird es einen solchen geben. Niemals hat es einen Tag in eurem Leben gegeben, an dem Gott euch nicht geliebt hätte. Und niemals wird es einen solchen geben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch einen schönen, fröhlichen, jubelnden Sonntag und ich würde mich freuen, wenn wir uns nachher wiedersehen.